So, wer ist der stärkste Mann auf der ganzen Welt? Nach diesen Liedern und Texten, die wir da gehört haben, ist es klar. Aber vielleicht denkt jemand von euch zum Beispiel Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Mit den beiden ist es nicht mehr so wie früher. Sie müssen nach den anstrengenden Dreharbeiten gemeinsam ins Krankenhaus sich an der Schulter operieren lassen. Also die zwei sind es mal nicht die stärksten Männer der Welt. Und außerdem kommen sie auch nicht als Kandidaten in Frage, weil sie haben die Welt nicht verändert. Auf jeden Fall nicht so, wie die wirklich starken Menschen das getan haben. Und der Mensch, der die Welt am meisten verändert hat, der Mensch, der sie am meisten zum Guten verändert hat, war Jesus Christus. Keiner hat die Welt mehr verändert als Jesus. Und deswegen beschäftigen wir uns mit ihm, weil seine Botschaft, seine gute Nachricht ist seine Kraft und die ist so stark, weil Jesus so stark ist. Wir beschäftigen uns da mit den ursprünglichen Berichten über ihn. Im Markus-Evangelium lesen wir zurzeit. Und wir sehen, dass Markus ein immer deutlicheres Bild von Jesus zeichnet. Letzte Woche haben wir gesehen, dass ein gewaltiger Sturm aufgekommen ist. Ein großer Sturm, den Jesus durch zwei Worte besänftigt hat. Und nicht nur der Wind war weg, sondern auch die Wellen haben sich gelegt. Der See war wieder spiegelglatt. Und auf diese große Stille folgte die große Furcht der Jünger. Wer ist dieser Mann, fragen sie sich. Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar der Wind und die Wellen gehorchen? Und diese Woche geht es gleich weiter mit dem nächsten Schrecken für die Jünger. Sie kommen vom Regen in die Traufe. Sie begegnen einem Mann, gefährlich wie das Toben der See. Und auch dieser Mann wird von Jesus zum Frieden gebracht. Und es führt wieder zu Furcht, aber es führt auch zu Liebe und zum Staunen über Jesus. Und ich glaube, die große Frage, die wir uns heute stellen in dieser Geschichte über den besessenen Mann von Gerasa, die lautet: Möchtest du Veränderung? Möchtest du Veränderung? Und viele von uns sehnen sich vielleicht nach Veränderung. Aber oft ändern wir unser Leben oder wollen wir die Veränderung erst, wenn der Leidensdruck groß genug geworden ist. Und es zieht sich durch alle Bereiche des Lebens hin, oder? Ich meine, wir wissen alle vom Klimawandel. Wir möchten gern glauben, dass es schon nicht so schlimm wird, aber für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder wird diese Welt sehr schwierig werden, wenn es so weitergeht. Das wissen wir. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Da gibt es keine Rumgedeutelei. Das ist so. Aber wir lieben unsere Autos mehr als unsere Enkel. Wir wollen nicht wirklich uns verändern, weil es kostet vielleicht zu viel. Es geht den Regierungen genau gleich, oder? Die wissen schon, was wirklich gut wäre, wie man wirklich das Budget sanieren könnte und so, aber ja, da macht man sich vielleicht unbeliebt. Und wir wählen sie dann auch nicht mehr. Deswegen tun sie nicht das, was richtig wäre. Wollen wir wirklich Veränderungen? Und das ist nicht nur auf diesen Ebenen so, sondern auch in unserem Leben. Banale Beispiele fallen uns doch gleich haufenweise ein. Ich weiß genau, ich sollte mehr Sport machen. Echt. Aber es gefällt mir nicht. Das ist ungesund. Wollen wir wirklich Veränderung? Und das ist nur ein kleines Beispiel. Die großen Brocken im Leben sind ganz anders. Aber wir haben uns oft arrangiert mit den Dingen. Deswegen glaube ich, dass die Frage, die uns dieser Text stellt, vor allem ist: Möchtest du Veränderung? Wir singen davon, wir haben gerade gesungen vom Triumphzug und vom Siegeszug. Und wir stellen uns das so vor wie so ein Faschingsumzug, wo vorne halt der Faschingskönig geht und hinten die anderen Faschingsfeierer. Aber so ist es nicht gemeint. Der Triumphzug ist ja folgendes: Der siegreiche Feldherr zeigt der ganzen Stadt Rom im Triumphzug seine Gefangenen. Jesus nimmt uns gefangen. Da ändert sich was, wenn man diesem Jesus nachfolgt. Aber ist natürlich auch das Beste, was uns passieren kann. Nur es ist nicht so wie im Faschingsumzug, der Triumphzug. Wir gehen einem siegreichen Feldherr hinterher. Lesen wir miteinander diese Stelle. Sie findet sich im Markus-Evangelium, in Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Schlag schon mal deine Bibel auf. Wenn du keine dabei hast, dann setz dir einfach neben einen Christen. Christen nehmen meistens ihre Bibel mit in den Gottesdienst und lesen mit. Kapitel 5. Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich, bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort in unseren Händen halten. Und wir bitten dich, dass du unser Leben in deine Hände nimmst. Herr, nimm uns die Angst vor der Veränderung, die Jesus in unser Leben bringt. Und öffne unsere Augen für das Gute, das er darstellt. Mach uns frei. Amen. Die Szene fängt an mit Jesus und dem Besessenen in den Versen 1 bis 6. Die Jünger müssen sich gefürchtet haben, dass sie genau da anlegen. Da war man sicher bekannt, dieser Mann, dieser unglaublich starke Mann, den niemand bändigen kann. Und ausgerechnet der rennt schon von weitem daher. Na, servus. Jetzt geht's wieder los. Vom Regen in die Traufe. Was war mit diesem Mann? Dieser Mann war grenzenlos gefangen. Er war grenzenlos gefangen. Vielleicht denkt der eine oder die andere von euch, der Mann war frei. Es ist wahre Freiheit. Keine Ketten können ihn binden. Er ist ganz egal, es ist ihm alles ganz egal, ob es Nacht ist oder Tag ist. Oder er lebt da, wo sich niemand sonst hintraut. Das ist der freiste Mensch der Welt. Völlig losgelöst von allen Beziehungen. Und es ist nicht wahre Freiheit. Wahre Freiheit ist nicht, wenn man tut und lässt, was ihm gerade in den Sinn kommt. Grenzenlos gefangen ist dieser Mann. Und das betont Markus sehr stark. Dreimal erwähnt er die Grabstätten. Es muss ihm irgendwie sehr wichtig sein. Vers 2, es begegnet ihm von den Grüften her gleich ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und in Vers 5 steht, und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und zerschlug sich mit Steinen. Der Mann ist eine lebende Leiche. Er ist eigentlich schon tot. Er hat keinen Rhythmus, er hat keine Struktur. Nacht und Tag ist verschwimmen. Er ist kein Teil der Gesellschaft mehr. Er ist an einem Ort, der unrein ist. Niemand traut sich da mehr hin. Alle Beziehungen sind zerbrochen. Er ist unrein. Ein unreiner Geist an einem unreinen Ort. Es ist keine Sprache mehr da. Er schreit die ganze Zeit nur. Und er steinigt sich selber. Möchte sich selbst zerstören. So wie wenn er die rituelle Strafe der Steinigung irgendwie an sich selber vollziehen würde. Und da sehen wir, was das Böse will in dieser Welt. Das Böse will zerstören. Es will das Bild Gottes, das in jedem Menschen ist, zerstören. Die Beziehungen zerreißen. Die Grenzen werden aufgelöst. Die Strukturen lösen sich auf. Das Leben ist nicht mehr möglich so. Die Sprache wird zum Geschrei. Es gibt kein Wachsen und Blühen mehr für diesen Mann. Er hat nichts an. Später lesen wir, dass er bekleidet da sitzt. Absolut frei, oder? Nichts mehr anziehen. Er hat keine Ruhe und er hat keine Vernunft mehr. Das Bild Gottes will das Böse in ihm zerstören. Und das Böse wirkt beständig. Nacht und Tag steht da. Nacht und Tag wirkt das Böse. Und dieser Ausdruck, der kommt nur noch einmal vor im Markus-Evangelium. Markus war wirklich ein literarisches Genie. Er verknüpft diese Geschichte mit dem Gleichnis vom Wachsen der Saat. Bisschen vorher, im Kapitel 4, haben wir diese vier Gleichnisse und eines davon sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Bauer, der die Saat aufs Feld wirft und sich hinlegt und die Saat wächst, Nacht und Tag. So wächst das Reich Gottes. Das Böse will Nacht und Tag den Menschen zerstören, aber das Reich Gottes wächst Nacht und Tag. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist stärker? Dieser Mann ist ein lebender Toter. Er ist grenzenlos gefangen und er ist im Kreislauf der Gewalt. Ist mir klar geworden, da habe ich von René Girard, dem Literaturwissenschaftler, der bespricht diese Stelle und da ist mir das aufgefallen. Da weist mir darauf hin, auf dieses kleine Wort in Vers 4, oft, er ist oft mit Fesseln und Ketten gebunden worden. Irgendwie sind der Besessene und die Leute, die da herumleben, haben sich irgendwie schon aneinander gewöhnt. Immer wieder mal fangen sie ein, dann binden sie ihn wieder ein bisschen, dann reißt er es wieder, dann rennt er wieder weg. Oft ist er schon gebunden worden. Es ist ein Kreislauf der Gewalt. Oft haben sie schon versucht, die Leute, unzureichende Versuche, das Böse zu bändigen, mit ihren menschlichen Mitteln. Das ist natürlich mit Gewalt versuchen sie ihn einzufangen und mit Gewalt binden sie ihn und fesseln sie ihn und ketten ihn an. Oft haben sie es schon versucht. Aber vielleicht haben sie es nicht wirklich versucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich sicher mit ihm arrangiert. Es ist doch super, wenn man da einen Besessenen da draußen hat. Da draußen ist der Böse. Ah, und wir sind so arm. Aber wir kümmern uns so gut um den. Immer wieder versuchen wir es. Leider ist er zu stark. Es gibt in der Behandlung und Besprechung von Sucht den Begriff der Co-Abhängigkeit. Wenn jemand süchtig ist, dann gibt es auch Co-Süchtige. Wenn zum Beispiel jemand in der Familie Alkoholiker ist, dann entsteht um den herum ein System von Menschen, die alle irgendwie ja in der Sucht drinnen hängen. Zum Beispiel die eine Person in der Familie opfert sich auf für den. Boah, die kriegt dann ihre Identität aus dieser Sucht, weil sie sich so aufopfert und so sich hingibt für den. Und irgendwann braucht sie das, dass der süchtig ist, weil sonst ist sie ja nicht mehr die Arme, die so toll sich damit beschäftigt. Das nennt man Co-Abhängigkeit. Und ich glaube, dass sowas da los war. Die waren irgendwie co-besessen, diese Leute von Gerasa. Denen hat es irgendwie schon passt. Die haben sich arrangiert mit diesem Typen, der da draußen herumrennt. Und manchmal fangen sie ihn wieder und dann versuchen sie es wieder ein bisschen. Aber das ist gut für sie, weil das Böse ist alles da draußen. Ein Kreislauf der Gewalt. Und vielleicht ist es bei uns auch so. Unser Umgang mit dem Bösen ist ja auch so, dass wir sagen, das Böse ist irgendwo da draußen, irgendwo in Wien vielleicht oder in der Finanzwelt, wo auch immer das sein mag, oder in Afghanistan. Da draußen ist das Böse. Es ist praktisch, wenn man sich so arrangieren kann mit dem Bösen und immer schaut, wo das Böse in uns, in unserem Herzen vielleicht einen Platz gefunden hat. Und das ist gut für uns, weil wir sind so ohnmächtig gegenüber dem Bösen. Wir können nichts damit anfangen, wir können nur zurückschlagen. Wir sind ohnmächtig gegenüber dem Bösen, gegenüber dieser zerstörerischen Kraft des Bösen. Und in dieser Geschichte ist natürlich noch mehr als nur unsere bösen Absichten oder sowas im Spiel. Sind Dämonen im Spiel. Der Teufel hat seine Finger im Spiel. Und es ist eine Lebenswirklichkeit für die meisten Menschen auf der Welt. Nur für uns da ist im Westen ist es vielleicht nicht so präsent, aber die meisten Menschen auf der Welt wissen genau, dass es das gibt. Es gibt böse Geister. Und vielleicht haben wir schon Erfahrungen damit gemacht, vielleicht auch nicht. Vielleicht machst du gar nie irgendwelche Erfahrungen mit dem Bösen. Vielleicht lass dir der Teufel einfach in Ruhe. Weil du eh so harmlos bist. Weil dein Sinnen und Trachten und Streben sich eh auf Sachen richtet, die dem bösen Teufel ganz recht sind. Weil du nach Dingen strebst, die dich letztlich auch so kaputt machen werden. Vielleicht ist dein Leben so harmlos, weil du auf den betrügerischen Reichtum oder die Begierden der Welt oder die Sorgen deine Seele gerichtet hast. Wir machen oft den Job des Teufels so gut, dass er sich gar nicht mehr um uns kümmern muss. Und wenn du mal ein bisschen was darüber lesen möchtest, dann empfehle ich dir das Buch von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Immer noch gut, wie so vieles von C.S. Lewis, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, dass es dem Teufel ganz recht ist, wenn wir uns auf die falsche Art mit ihm beschäftigen. Eine falsche Art ist viel zu wenig mit ihm zu rechnen. Ah, das gibt es nicht. Das sind alles nur Märchen und Geschichtchen. Es ist ihm recht. Die andere Art ist natürlich, sich viel zu viel mit ihm zu beschäftigen. Es gibt Christen, die fallen natürlich auf der anderen Seite vom Pferd runter und sehen hinter jedem Hüstchen, Huster, irgendeinen Dämon lauern und forschen herum, wie die heißen oder was auch immer und haben viel Angst. Und das ist alles nicht in der Bibel. Na, was in der Bibel drinnen ist, ist, es gibt den Teufel, er ist unglaublich mächtig, aber Jesus ist stärker. Jesus ist stärker und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Der Mann ist gefangen, grenzenlos gefangen im Kreislauf der Gewalt, aber nur bis Jesus kommt. Bis Jesus kommt. Niemand, steht da in unserem Text, niemand konnte ihn bändigen. Bis Jesus kommt, kommt einer, der stärker ist. Und da steht in Vers 6, und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Ich frage mich wirklich, was hat den Besessenen dazu gebracht, das zu tun? Hinzurennen. Vielleicht war Jesus einfach so anziehend, auch für diesen Mann. Vielleicht wollte der Mann selber irgendwie Hilfe und hat es geschafft. Oder vielleicht müssen die Dämonen Jesus Respekt zollen, weil sie sehen, jetzt wird es ernst. Jetzt ist jemand da, der stärker ist. Jesus und der Besessene, der Mann ist gefangen. Das Böse will ihn zerstören und vernichten. Und die Leute in Gerasa haben sich mit dem ganz gut arrangiert. Aber Jesus wird den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Und Jesus wird den Besessenen befreien. Und jetzt kommt es zum nächsten Akt der Geschichte. Jesus und die Dämonen. Vers 7. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Es klingt so ein bisschen, als ob Jesus sich nicht um diese Probleme kümmern sollte. Aber jeder Mensch ist im Verantwortungsbereich von Jesus. Jesus hat mit jedem etwas zu schaffen. Jesus übernimmt Verantwortung für jeden Menschen. Jesus hat etwas mit jedem zu schaffen. Und Jesus hat die Dämonen in der Hand. Er ist stärker. Man schaut ja an, wie fromm dieser Dämon redet. Jesus, Sohn des Höchsten, beschwöre dich bei Gott. Er kann sehr fromm reden. Und er will nicht gequält werden, der Quäler. Aber es geht mit ihm zu Ende natürlich. Warum lässt sich jetzt Jesus auf dieses Gespräch ein? Da sehen wir Vers 8, dass Jesus zu ihm sagt, fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Und er fragt ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Und dann kommt die Geschichte mit den Schweinen. Und das ist natürlich, da kann man hunderte fragen, warum macht Jesus das so? Warum lässt er sich auf ein Gespräch ein? Manche, die den Text gelesen haben, sagen, ist eh klar, Jesus verwendet die klassischen Methoden eines Schamanen. Er findet raus, wie der Dämon heißt und dann hat er dadurch Macht. Und das Gleiche versuchen die Dämonen auch, weil sie ja auch gleich den Namen von Jesus nennen und denken, so haben wir Macht. Aber Jesus ist kein Schamane. Wenn Jesus ein Schamane gewesen wäre, was wäre passiert? Dann wäre der Dämon verlagert worden. Der wäre nicht weg gewesen. Und so einen Schamanen hätten die Leute von Gerasa natürlich mit offenen Armen willkommen geheißen. Es ist viel mehr Kraft und Macht da. Wieso macht also Jesus das Gespräch? Das Ziel muss das sein, was in Vers 16 passiert. Was in Vers 19 und 20 passiert. Das muss das Ziel sein von diesem Gespräch, von dieser seltsamen Art mit dem Dämonen zu reden. Gut, was lernen wir dann noch aus diesem Gespräch? Erstens, Legion, sagt er, ist sein Name. Legion heißt einfach eine Riesentruppe. Eine römische Legion hat höchstens 6.000 Soldaten gehabt, aber es hat geschwankt, dass es einmal weniger sein können. Es waren viele Dämonen. Und das Wort Legion hat natürlich auch einen ganz negativen Beigeschmack von dieser Besatzungsmacht, von diesen bösen Soldaten. Ist nicht gut meinen mit der Bevölkerung. Aber Jesus ist stärker. Und das sieht man da ganz deutlich. Egal, was du noch für Fragen hast, das ist auf jeden Fall wahr. Jesus ist stärker. Die Dämonen können nur das tun, was Jesus ihnen erlaubt. Sie können nur tun, was er ihnen erlaubt. Und sie wissen, dass sie in einer echt schwierigen Situation sind. Deswegen bitten sie ihn, dass er sie in die Schweine rein schickt. Da steht in Vers 10, und der Dämon bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Er kommt vor, die Dämonen haben sich auch so wohl gefühlt in der Gegend, haben sich auch schon arrangiert, wollen auch nicht weg. Und außerdem, sie sind irgendwie machtloser als gedacht, wollen gern da bleiben, brauchen irgendeinen Wirt sozusagen, wo sie sein können. Sie wollen in der Gegend bleiben. Warum gestattet jetzt Jesus diesen komischen Wunsch mit den Schweinen? So viele von uns werden jetzt da sitzen und als erstes denken, die armen Schweine. Und dann später ein Schnitzel essen. Das passt nicht ganz zusammen. Also warum macht er das mit den Schweinen? Und manche denken vielleicht auch, können es überhaupt 2000 Schweine gewesen sein? Ich habe gestern noch im Internet herumgesucht und habe gesehen, dass ein Schweinebauer mal sich sehr darüber gewundert hat, weil er es nicht schafft, so viele Schweine in seiner Herde zu haben. Aber da denke ich mir, meine Güte, es steht ja gar nicht da, wie viele verschiedene Schweineherden da in der Gegend waren. Und dass die Hirten, die Hüter in alle Gegenden rennen, in die Stadt und auf das Land, das sagt uns doch auch, dass mehrere Besitzer von Schweinen im Spiel gewesen sein müssen. Also das ist, das 2000er unrealistische Zahl ist, das glaube ich überhaupt nicht. Also was ist mit den Schweinen? Das Erste, was die Schweine uns zeigen, ist natürlich, sind unreine Tiere. Kein Jude hätte jemals ein Schwein gehalten. Und wir sind da in einer Gegend, wo Nichtjuden leben. Deswegen haben sie Schweine. Und Jesus interessiert sich auch für die Nichtjuden. Auch im Markus-Evangelium, auch ganz am Anfang. Die Leute, die nicht jüdisch sind, sind für ihn auch wichtig, genauso wichtig. Und bei denen ist er jetzt. Deswegen gibt es da Schweine. Das Zweite, was man da mit den Schweinen sieht, ist, dass das Böse sich selbst vernichtet. Ihr denkt nicht, dass Jesus gesagt hat, Schweine müssen wir auch loswerden, also Dämonen in die Schweine und Schweine über die Klippe. Nein, Jesus tut es nicht. Die Dämonen bringen die Schweine dazu, sich umzubringen. Das Böse vernichtet sich selbst. Der Kreislauf der Gewalt wird durchbrochen, aber ohne, dass dem Mann geschadet wird. Ohne, dass dem Mann Gewalt angetan wird. Jesus schafft es. Und der Untergang der unreinen Dämonen in den unreinen Schweinen, in dem Chaos des Meeres von Galiläa, das muss für die damaligen Leser witzig gewesen sein. Das ist ein großer Humor. Aber auch wenn du nicht drüber lachen kannst, es ist auf jeden Fall ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Mann wirklich befreit worden ist. Jesus macht es sichtbar, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, dass die Dämonen weg sind. Das Böse vernichtet sich selbst. Was die Schweine uns noch zeigen, ist, dass der Mann wertvoll ist. Wertvoll. König Odysseus, heute haben wir es eh mit der griechischen Kultur. König Odysseus war ein sehr reicher König und er hat 1000 Schweine gehabt, wenn man zusammenrechnet. Also es wird genau ein bisschen weniger als 1000 hat er gehabt, 900 irgendwas. Er war sehr reich mit seinen 1000. Und da sind 2000 Schweine im Spiel. Wenn du den Schweinepreis von dieser Woche und heutige Schweine annimmst, dann geht es ungefähr um 300.000 Euro, die absaufen. 300.000 Euro, damit ein Mann frei wird. Naja, ist er das wirklich wert? Er ist so hinüber, hey, bitte, die ganze Zeit schreit er nur mehr. Lebt er eh schon im Grab. Das Beste wäre doch, wenn er sterben würde, oder? Und mir die 300.000 Euro nicht in den Sand setzen, ins See schmeißen. Das wäre der heutige Wert. Es ist natürlich viel schwieriger, den Wert damals rauszufinden, habe ich auch versucht, das ist ganz kompliziert, vielleicht so ungefähr 800.000 Euro damals. Schweinefleisch war viel teurer damals. Der Mensch, dieser Mensch, ist viel wertvoller als 2000 Schweine. Er ist wertvoller. Ein Mensch ist wertvoller als ein Tier. Das muss man auch mal laut sagen in der heutigen Zeit. Und er ist sogar wertvoller als 2000 Schweine. Dieser Mensch ist viel mehr wert, als wir denken. Und er ist sogar noch mehr wert, weil das ist ja nur der unterste Preis praktisch. Ein Mensch ist doch viel mehr wert. Ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt und tue es nochmal. Von Francis Schaeffer, das war so ein christlicher Philosoph im letzten Jahrhundert. Der ist mit seinen Studenten mal in der Schweiz, in Zürich, durch die Stadt gegangen und da war eine Prostituierte und er ist hingegangen zu ihr und hat gefragt, wie viel? Und sie hat ihm einen Preis gesagt und er hat gesagt, viel zu wenig. Und sie war ein bisschen verwirrt und hat das Doppelte gesagt. Und er hat wieder gesagt, viel zu wenig. Und dann war sie noch mehr verwirrt und hat das Zehnfache gesagt. Er hat gesagt, viel zu wenig. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Ein Mensch ist so unendlich viel wert. Wisst ihr, wie viel ein Mensch wert ist? Du bist so viel wert, dass Gott für dich über die Klippe springt. Im ersten Petrusbrief erinnert Petrus uns daran, was Gott bezahlt hat. Er schreibt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold erlöst, freigekauft worden seid von eurem sinnlosen Leben, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehler. Gott selbst ist bereit, für dich über die Klippe zu springen. Er kommt in die Welt und geht ans Kreuz. Und am Kreuz zieht er alles Böse aus deinem Leben wie ein Schwamm auf sich. Und das bringt ihn dann um. Gott selbst ist bereit, für dich über die Klippe zu springen. Jesus macht am Kreuz diese Brücke wieder auf. Über das Chaos des Bösen hinweg gibt es wieder eine Brücke zu Gott. Und die macht Jesus, indem er für dich stirbt. Und das bist du wert. Unendlich wert. Mehr als 2000 Schweine. Viel mehr wert ist ein Mensch. Der Mann ist wertvoll. Und der Mann wird frei. Sieht man auch an den Schweinen. Die Dämonen sind weg. Der Mann ist frei. Jesus ist der Herr über diese Dämonen. Er hat sie in der Hand. Und deswegen dürfen wir keine Angst haben. Es gibt diese Waffenrüstung, von der uns Georg vorhin schon vorgelesen hat. Und wir dürfen auf diesen Jesus vertrauen. Wir können in seiner Kraft und mit seinem Sieg und mit seiner Autorität, mit der Stärke von seinem Namen, dem Bösen widerstehen. Im Philipperbrief schreibt Paulus, Philipper 2, Vers 9, schreibt er, dass Gott Jesus einen Namen verliehen hat, der über allen Namen ist. damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat den Namen über alle Namen bekommen. Er ist stärker und auf den können wir vertrauen. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Bösen. So geht Jesus mit den Dämonen um. Jesus besiegt die Dämonen. Und jetzt kommen die Leute aus der Gegend zu ihm. Vers 14. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Jesus schafft, was sie nicht schaffen. Was sie nicht schaffen konnten oder wollten, mit ihrer Gewalt, mit ihren Ketten. Der Mann ist geheilt, ohne dass ihm ein Härchen gekrümmt worden ist. Er sitzt da, bekleidet, vernünftig, ruhig. Und das ist für sie bedrohlich. Davor haben sie Angst, vor dieser Gewalt in Kraft, Leben zu verändern. Jesus bedroht ihr Arrangement. Die haben sich auch arrangiert. Jetzt ist es weg, dieses Böse da draußen. Wow, das war so praktisch. Jetzt ist es weg. Sie haben Angst vor der Kraft, Menschenleben zu verändern. Die Schweine sind nicht der springende Punkt. Schweine sind da noch gar nicht so das Thema. Vers 15, sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte. Bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Die Kraft, Menschenleben zu verändern, das ist es, vor dem sie so viel Angst haben. Alles kommt da durcheinander. Das Böse als Äußerliches. Vorbei. Jesus hat nicht gepredigt, es hat kein Gespräch gegeben. Sie kommen hin und sehen, was Sache ist. Und sie fürchten sich. Jesus durchbricht diesen Kreislauf der Gewalt. Aber das bringt gewaltige Veränderungen mit sich. Und es ist so tragisch, wie es da weitergeht. Vers 17, und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Wir wollen das nicht. So tragisch. Tragische Ablehnung. Nebenbei bemerkt, manche Leute denken, wir brauchen mehr Wunder, damit wir mehr Gläubige haben. In Gerasa hat das nicht funktioniert. So ein bisschen naiv, das zu denken. Sie bitten Jesus, wegzugehen, weil er so bedrohlich ist mit seiner Kraft für Veränderung. Aber Jesus sorgt für sie. Er sorgt für sie. Er geht weg. Es ist echt so arg. Aber der Geheilte bleibt. Vers 18. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern er spricht zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Jesus sorgt für die Leute in der Gegend. Der Geheilte liebt ihn jetzt und er möchte gern bei ihm sein, so wie es bei den 12 Aposteln beschrieben wird, dass Jesus sie berufen hat, dass sie bei ihm seien. So möchte er bei ihm sein. Und nur eine Bitte in dieser ganzen Geschichte wird verwehrt. Die Dämonen dürfen in die Schweine einfahren. Jesus erfüllt die Bitte, der Leute wegzugehen. Und nur eine Bitte wird nicht erlaubt. Erfüllt die Bitte von diesem geheilten Mann. Und alles passiert, damit das Ziel Gottes erreicht wird. Diese Leute in Gerasa brauchen eine sichtbare Erinnerung daran, was passiert ist. Es ist auch gut für den Mann, dass er da bleibt. Er wird wieder in seine Familie, in sein Haus eingepflanzt. Er ist wieder Teil der Gesellschaft. Jesus sorgt für die Leute dort. Und dann könnte man uns natürlich fragen, übertreibt er es nicht ein bisschen? Jesus sagt zu ihm: Geh in dein Haus und zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. Was macht der Mann, Vers 20? Er ging hin und fing im 10-Städte-Gebiet an, auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hat. Er übertreibt es ein bisschen, oder? hätte er doch nur daheim ein bisschen was von Gott erzählen sollen. Was macht der? Er geht ins ganze 10-Städte-Gebiet. Das ist diese Gegend, wo eben viele Nichtjuden sich angesiedelt haben. Und überall erzählt er, was heißt er erzählt? Er ruft aus, wie viel Jesus an ihm getan hat. Weil er so voll ist von dem, was Jesus an ihm getan hat. Kann er nicht aufhören, von ihm zu reden. Und nebenbei, Jesus sagt, erzähle, was Gott getan hat. Der Mann erzählt, was Jesus getan hat. Markus möchte, dass wir verstehen, dass Jesus Gott ist. Die Leute lehnen Jesus ab. Aber Jesus sorgt für sie. Er lässt ihnen einen kleinen Samen da. Einen Mann, der überall von Jesus erzählt. Und unaufhaltsam wird das Reich Gottes wachsen. Auch in dem 10-Städte-Gebiet. Was ist da für uns drin? Das Erste ist ganz klar natürlich, Jesus ist stärker. Jesus ist Gott. Jesus ist stärker als die böse Kraft der teuflischen Legion. Jesus ist stärker als dieses total böse System der Abhängigkeit, wo man sich arrangiert mit dem Dämon in der Gegend. Jesus ist stärker als die böse Kraft im Herzen des Menschen. Jesus ist stärker. Er deckt das Böse auf und er bringt es in Ordnung. Er durchbricht den Kreislauf der Gewalt. Und er ist nicht daran interessiert, den Status quo aufrechtzuerhalten. Er will nicht, dass du weiter so hin dich frettest in deinem Leben. Er will dein Leben durcheinander bringen und zum Positiven verändern. Er will nicht, dass du ewig gleich weiterwurstelst mit deinen kleinen Träumen, mit deinen kleinen Zielen, deinem kleinen Leben. Er möchte dich freimachen, dass du für ihn lebst. Viele lassen Jesus so ein bisschen rein in ihr Leben. Vielleicht ins Wohnzimmer. Vielleicht in die Küche. Aber nicht in den Keller, wo die Leichen liegen. Oder ins Schlafzimmer. Oder in den Dachboden. Oder in die Garage. Jesus will überall rein. Und das Böse muss aufhören, wo Jesus hinkommt. Er will uns verändern. Jesus ist Gott. Er erbarmt sich über diese gefangenen Menschen. Er hat mit jedem Menschen etwas zu schaffen. Er sagt von keinem Menschen, na, da geht mir nichts an. Du bist auf seiner Liste drauf. Er hat dich auf dem Radarschirm. Er erbarmt sich, möchte sich über dich erbarmen. Er will das Gute für uns alle. Und er will uns verändern. Aber nicht gegen unseren Willen. Wenn du zu Jesus sagst, bitte geh weg, dann geht er weg. Auch wenn er da vielleicht trotzdem jemanden da lässt, der dich immer wieder an ihn erinnert. Und deswegen ist ja die Frage eigentlich jetzt, wollen wir das oder wollen wir lieber Jesus auf Distanz halten? Ein bisschen unter Kontrolle halten. Hier und da braucht man vielleicht ein bisschen, aber alles durcheinander wirbeln. Wollen wir das wirklich? Ich habe da oft Angst davor. Und mir hilft es wirklich dann, auf Jesus zu schauen und mich daran zu erinnern, wie gut er ist, wie gut Jesus ist, wie er sich erbarmt, welche Kraft er hat, welche Freiheit er bringt, echte Freiheit. Nicht diese Freiheit, wo man alle Ketten zerreißt und nackt schreiend durch die Gegend rennt. Echte Freiheit. Und wer diese Freiheit erfahrt, der redet von den Taten und vom Erbarmen des Herrn. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann schickt dir hoffentlich der Herr jemand, der von ihm redet, der frei ist und froh und voll von Begeisterung über diese Stärke und über die Liebe von Jesus, der sprudelt, der übersprudelt. Und dein Herz wird angesteckt und auch du wirst übersprudeln. Wir haben ein feste Burg ist unser Gott gesungen. Die dritte Strophe geht so, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, der Teufel, wie sauer er sich stellt, der tut uns doch nichts. Wieso? Er ist gerichtet. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort, dieses Wort, Jesus Christus, das muss bestehen bleiben. Jesus ist bei uns auf dem Plan, mit seinem Geist und Gaben. Und wenn sie alles nehmen, Leib, Gut, Kind, Er, Weib, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Gottes Reich wächst unaufhaltsam in uns und in der ganzen Welt. Johannes schreibt in seinem Brief, ihr seid aus Gott und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. In uns ist einer, der ist stärker und der verändert uns. Beten wir miteinander. In uns lebt einer, der stärker ist als die ganze Welt. Herr, wir loben dich, wir preisen dich, dass du Kraft hast, das Böse zu überwinden. Nicht mit Gewalt, nicht durch Zurückschlagen, sondern du durchbrichst den Kreislauf der Gewalt und bringst Frieden. Herr, nimm uns die Angst vor dir, vor deiner übergroßen Kraft, vor der Veränderung, die notwendig ist in unserem Leben. Herr, wir wollen dir gern unser Leben aufmachen und dich in alle Bereiche reinlassen. Hilf uns dabei und hilf uns, dir zu vertrauen. Herr, wir loben dich, dass dein Name über alle Namen ist, stärker als alle Kräfte und Gewalten, die uns Böses wollen. Danke, dass du dich erbarmst und uns liebst. Amen.